Liebe Hörerinnen und Hörer, zur heutigen Talksendung begrüßt Sie herzlich Rüdiger Enders aus dem Studio von Radio Horeb in der Wallfahrtsstadt Kevela. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Ich darf Ihnen heute unsere gastgebende Pfarrei der Woche vorstellen. Radio Horeb ist zu Gast im nahe der Mosel gelegenen Exerzitienhaus und Karmelitenkloster Springiersbach, das zur Pfarrei Alftal Maria vom Berge Karmel gehört, und wir freuen uns, dass wir am Sonntag um 10 Uhr die Heilige Messe gemeinsam aus der Klosterkirche übertragen dürfen. Gleichzeitig laden wir Sie ein, liebe Hörerinnen und Hörer, zur Teilnahme des Gottesdienstes unter Einhaltung der Corona-Vorschriften oder zur Mitfeier an den Radiogeräten. Wir wollen das gastgebende Kloster und den Zelebranten Prior Pater Ludwig Eifler näher kennenlernen. Dazu bin ich heute im Kloster Springiersbach. Lieber Pater Ludwig, ich darf Sie bitten, sich unseren Hörerinnen und Hörern kurz vorzustellen. Woher kommen Sie, was führte Sie hierher und was zählt zu Ihren Aufgaben im Kloster?
Ja, vielen Dank, dass Sie uns die Möglichkeit geben, hierher uns vorzustellen auch und dass wir Gottesdienst übertragen können aus unserer Klosterkirche. Ja, ich bin jetzt seit 25 Jahren hier in Springiersbach tätig, in der Pfarrseelsorge hauptsächlich und seit 3 Jahren auch Prior des Klosters. Meine Heimat ist das Saarland, St. Ingbert. Ich bin sozusagen ein Spätberufener. Ich habe zuerst am Bau gearbeitet, als Maurer im Architekturbüro abgeschlossen und bin dann nochmal an die Schule gegangen, an das Theresianum unseres Ordens in Bamberg, Spätberufenenschule, wo man das Abitur nachmachen konnte. Es gab ja der damaligen Zeit, das war 1973, es gab ja da sonst gar keine Möglichkeiten sonst. Und dann habe ich 6 Jahre da studiert, war aber nie in der Absicht, in den Orden einzutreten. Das war nicht mein Ansinnen, sondern für meine Heimatdiözese Speyer habe ich dann auch angefangen im Studium in Eichstätt. Und in dieser Zeit kam dann die Überlegung, ja, könntest du eigentlich auch in den Orden gehen. Und da hatte ich einen sehr guten Spiritual, der mich da, ein Jesuit, der mich da begleitet hat, geführt hat und mir so Tipps gegeben hat. Und so bin ich dann in dieser Zeit, bevor ich das Diplom gemacht habe, Vordiplom, schon übergetreten als Postulant. Und nach meinem Vordiplom habe ich dann das Noviziat hier in Springiersbach absolviert, 1 Jahr, und dann meine Studien in Bamberg fortgesetzt. Habe 84 die ewige Profess gemacht und bin 1985 in Bamberg in unserer Klosterkirche zum Priester geweiht worden damals. Habe dann verschiedene Aufgaben gehabt, war 3 Jahre Präfekt an unserer spätberufenen Schule, Seminar, noch als Religionslehrer. War dann 6 Jahre in Straubing als Prior in unserem Kloster dort tätig. Und habe dann ein sogenanntes Sabbatjahr eingelegt. Das habe ich in Ludwigsburg bei Karmelitinnen gemacht oder absolviert. Und dann kam der Provinzial, es musste eine Entscheidung getroffen werden, wie geht's weiter, was mache ich dann. Dann hat er mir die hier angeboten, nach Springiersbach zu gehen, weil ich mir nie vorstellen konnte, hier in der Pampa zu leben. Bin ein Stadtmensch. Aber ich muss ehrlich sagen, dass beides zu verbinden, das Klosterleben und das Pfarrleben, das war für mich etwas Wesentliches auch. Und so bin ich dann hier tätig und sesshaft geworden. Und das nun schon seit 25 Jahren. Und so Gott will, vielleicht noch ein bisschen länger.
Ja, das wünschen wir Ihnen. Das Kloster, in dem Radio Horeb heute zu Gast ist, liegt ländlich in der Eifel, in der Nähe des Kordelwaldes, 3 Kilometer nördlich der Mosel im Landkreis Wittlich bei der Ortschaft Bengel, die knapp 1000 Einwohner zählt. Die Landschaft an der Grenze zwischen Eifel und Hunsrück ist geprägt von Weinbergen, mittelalterlichen Burgen und schöner Natur entlang der Moselschleifen. 1102 gegründet und zunächst von Augustiner Chorherren bewohnt, begann man schon 1121 mit dem Bau einer romanischen dreischiffigen Basilika, brach sie 1769 wieder ab, um mit dem Bau der heutigen barocken Kirche zu beginnen. Nach ihrer Fertigstellung 1772 wurde das Kloster geschlossen und 1802 zur Pfarrkirche der Ortschaft Bengel umgewidmet. Seit 1922 wird das Kloster von den Karmeliten bewohnt. Sicherlich, lieber Herr Pater Ludwig, sind damit nur wenige geschichtliche Anhaltspunkte in aller Kürze beleuchtet, oder?
Ja, aber es sind die wichtigsten Eckdaten genannt, die hier aufgeführt wurden. Und warum man zum Beispiel diese dreischiffige romanische Basilika abgerissen hat, das weiß man nicht. Es ist hier sehr sumpfiges Gebiet, vielleicht war das Fundament nicht in Ordnung. Man hat aber auch keinen Denkmalschutz damals noch, wie das heute ist. Und der Abt, der war sehr reich geworden und dem hat das vielleicht nicht gefallen. Der wollte was Barockes haben und so hat er dann die Kirche abgerissen und hat diese Kirche hier errichtet, die wir jetzt hier vorfinden, in der wir jetzt die Gottesdienste feiern. Und ich denke, ja, das muss man halt einfach so akzeptieren oder zu verstehen suchen aus der damaligen Zeit. Wichtig ist, denke ich, auch oder interessant, es sind ja nach der Säkularisation oder im Zuge der Säkularisation viele Klosterkirchen abgerissen worden. Ich denke nur hier an Himmerodt in der Eifel. Das wurde ja als Steinbruch freigegeben. Und dass unsere Klosterkirche erhalten blieb, ist dem Umstand zu verdanken, dass der damalige Bischof von Trier ein Franzose war, Bischof Manet. Und er hat dann, wie Sie eben schon sagten, diese Kirche zur Pfarrkirche von Bengel erklärt. Und so ist sie dem Abriss entgangen. Und sie war ja 100 Jahre lang Pfarrkirche gewesen. Dass wir sie noch so vorfinden, in etwa. Der Altar hat sich ein bisschen was geändert, aber nicht grundlegend.
Zwei Fragen haben mich ganz ehrlich gesagt auf der Hinfahrt etwas beschäftigt. Zum einen, was war das damals für eine geistige Zeit, dass Klöster entstanden sind? Welche Dimension hatte Glaube in der damaligen Zeit? Und zum Zweiten hat mich die Frage beschäftigt, wer legte denn damals überhaupt fest, wo Klöster entstehen? Wie stellt man sich die Gründung eines solchen Klosters vor? Wie viele Jahre wurde da gebaut? Also all das, was mit der Entstehung eines Klosters zu tun hat, wie kam das alles zusammen?
Ja, hier unser Kloster Springgersbach ist ja die Gründung einer adeligen Witwe, Benigna, die ihr Witwengut gut anlegen wollte. So könnte man es einfach sagen. Sie haben für ihr Seelenheil gesorgt, wie man das so schön ausdrücken könnte. Und so hat sie hier ein Kloster gegründet. Die war aus Daun gestammt, ist ja nicht weit weg von hier. Und die haben dann hier was gesucht und der jetzige Standort ist aber nicht der Gründungsstandort, der liegt weiter unten. Aber an der Hauptstraße war es ziemlich laut gewesen und die wollten ja in Einsamkeit, in Stille leben. Und deswegen zog man etwas hier in das Landesinnere, sage ich jetzt mal, rein und hat hier kultiviert und hat hier das Kloster errichtet. Von ihren Spenden her, von ihrem Erbgut. Und ihr Sohn Richard war ja der erste Abt dann hier. Und das waren die Augustiner Chorherren. Sie haben dann die Augustinusregel übernommen und haben hier durchaus segensreich gewirkt, also sehr spirituell. Von hier aus, vom Kloster Springgersbach, sind viele Gründungen entstanden. Bis nach Holland, Kerkrade, was wir da haben. Dieses große Anwesen, das es heute noch gibt, ist eine Gründung von Springgersbach. Man hatte auch Beziehungen nach Paris zu französischen Bereichen und auch Spiritualität und Verbindungen, Beziehungen durch die Äbte her. Und das war also ein sehr, sehr spirituelles Kloster gewesen hier. Und viele wollten ja eben, wie ich sagte, für ihr Seelenheil erstens was tun und zweitens andere auch in diese Richtung bringen.
Jetzt würde man sich ja vielleicht auch vorstellen, wenn es um das Thema Evangelisation geht, Weitergabe des Glaubens. In der damaligen Zeit hatte man ja die modernen Medien gar nicht wie heute. man geht den Menschen nach, man muss nah an den Menschen dran sein, vielleicht auch in der Stadt oder in der Nähe einer großen Stadt ein Kloster errichten. Jetzt sind wir hier ganz abgelegen und trotzdem sagen Sie, es kam zu vielen Klosterneugründungen und die Sache ging in die Breite hinein, wohl offensichtlich dem Gebet und der Vertiefung des Glaubens und der Beziehung zu Christus geschuldet. Oder wie kann man das heute sehen?
Ja, ich würde das schon so formulieren. Es war ja gerade dieser Vorteil, dass die nicht in den Städten waren, nicht abgelenkt waren von irgendwelchen äußeren Dingen, sondern sich auf das Wesentliche besonnen haben, auf das Gebet, die Spiritualität und das geistliche Leben. Und das hat sehr viel bewirkt, dass hier etwas zustande gebracht wurde, in Anführungszeichen, mit der Hilfe Gottes. Und dieses Hören auf Gott, das ist etwas ganz Wesentliches. Immer da zu hören, ja, was will denn der eigentlich von mir oder von uns als Gemeinschaft? Das war in den Anfängen durchaus sehr stark vorhanden, was im Laufe der Zeit immer weiter abhanden gekommen ist. Die äußeren Umstände bis hin dann, dass es ein adeliges Kloster war, das nur aufgenommen wurde, wer bis zum vierten Grad nachweisen konnte, dass er ein Adeliger ist, und man hat das Geld mitgebracht, und deshalb wurde das Kloster Springiersbach im Laufe der Jahre, der Jahrzehnte, der Jahrhunderte auch sehr reich. Wenn Sie hier an die Mosel gehen, nach Reil zum Beispiel oder Gröf, das sind überall Springiersbacher Höfe. Die waren bekannt hier, die hatten hier Wäldereien, nicht Wildereien, sondern Wälder, die dazugehörten, die durch Schenkungen beziehungsweise durch Erbgut der Mitglieder, die hier eingetreten sind, mitgebracht wurden. Und an der Mosel, die Weinberge, die mussten ja ihren Zehnten abgeben ans Kloster. Von daher waren die auch bei den Menschen dort bekannt gewesen. Und dort, diese Springiersbacher Höfe, waren die Lagerstätten für das Material, in Anführungszeichen, für den Wein, für was es alles so gegeben hat. Und damit konnten die hier auch leben. Das war in dieser Zeit einfach so gang und gäbe. Und deswegen sind auch diese Begriffe heute noch durchaus da vorhanden, mit Springiersbacher Hof. Und dann sieht man, aha, die hatten da Verbindung, oder war die Springiersbacher Mühlen. Man hat gemahlen, Korn und alles mögliche, Öl.
Liegt es daran, dass dies früher möglich war, ganz anders wie heute, dass Menschen bewusster wurden, dass es um das Heil ihrer eigenen Seele geht? Und dass das vielleicht in der heutigen Zeit verloren gegangen ist, weil die Klöster, die etwas abseits liegen, sind ja auch mit dem Herrn sehr verbunden, im Gebet gehend. Und trotzdem leben wir heute in einer ganz anderen Zeit.
Ich denke, ja, das können wir sicherlich so sagen, so formulieren. Das war ja auch das Denken, auch das spirituelle Denken so gewesen, dass man auf sein eigenes Seelenheil geschaut hat. Und man wollte was tun und Gutes tun, und damit man so meine Seele mal in den Himmel kommt, ne, so ungefähr, und dass ich mir da ein Plätzchen bereit mache. Aber auch durchaus denke ich, dass die Menschen, die hier lebten, mit denen die Mönche damals Verbindung hatten, dass die auch diesem Heil oder zu diesem Heil kommen könnten, sollten, durch ihre Seelsorge, sage ich mal, was sie jetzt gemacht haben. Die gingen ja wahrscheinlich nicht so jetzt raus in die Seelsorge, wie wir das jetzt danach getan haben. Sie waren ja hier mehr oder weniger doch ansässig gewesen.
Sie sprachen vorhin auch von dem Einfluss und von der Unterstützung der Adeligen, die Klöster und Klöstergründungen in der Region unterstützt haben. Welche Rolle spielten die aus wissenschaftlicher oder geistiger Hinsicht?
Es ist ja alles schön und gut, wenn so Adelige oder besondere Persönlichkeiten hier mit am Werk sind, die vielleicht das Fundament legen, wie diese adelige Dame Benigna. Aber es ist auch eine Gefahr, dass dann die, die ein Kloster führen, nach deren Pfeife tanzen sollten, müssten und so. Und nicht mehr frei sind für das Eigentliche. Und in den Anfängen hat hier Springiersbach dem durchaus widerstanden. Dieser Abt Richard, der Sohn der Benigna, war ein sehr spiritueller, geistiger Mensch, auch sein Nachfolger. Und der kam übrigens aus der sogenannten Pariser Schule hierher und hat das weitergeführt. Absalom hieß der. Und die haben dann das noch so ins tiefere Leben geistlich-spiritueller Art hineingenommen und dadurch natürlich auch guten Nachwuchs gehabt, mit dem sie dann irgendwo auch andere Klöster wieder gründen konnten. Das war durchaus auch der Vorteil. Und durchaus sicherlich auch wissenschaftlich dann tätig gewesen sind.
Sehen Sie, lieber Pater Ludwig, die regionale Lage eher als Vorteil, da man zurückgezogenes Leben hier leben kann, oder fehlt aus Ihrer Perspektive die Anbindung an eine größere Stadt?
Wenn ich jetzt mal ins Heute gehe, kommen die Menschen hierher, weil sie aus der Stadt fliehen, aus diesem Getümmel und allem Möglichen. Was sie suchen, ist einfach die Stille. Wir hatten hier einen Mitbruder, Pater Marcellus, der sehr geistespirituell gewesen ist und der auch dies gesagt hat, in die Richtung, wie dieser andere Film da ging, ich suche die Stille. Und diese Stille mit dem Springiersbach hier an Ort und Stelle, dass Menschen hierher kommen, die wirklich mal abschalten wollen, die die Natur genießen wollen, die Ruhe finden wollen und die auch das Gespräch suchen. Und das, denke ich, auch was ganz Wesentliches und auch von heute jetzt her gesehen ein wichtiger Aspekt, diese geistliche Begleitung, die viele Menschen auch suchen in der heutigen Zeit. Sei es jetzt im Beichtstuhl, im persönlichen Gespräch oder außerhalb des Beichtstuhls eben in geistlichen Gesprächen und dass sie wieder das in den Vordergrund stellen, was sie vielleicht mal gelernt haben, was irgendwie verschüttet wurde im Laufe der Zeit durch irgendwelche Dinge, arbeitsmäßig oder was man sich alles so vorstellen kann, warum ein Glaube auch versanden kann. Und da wollen viele auch wieder anknüpfen an das, was sie mal hatten. Natürlich in die heutige Zeit mit reingenommen. Aber dass sie doch gespürt haben, ja, das kann es ja wohl nicht sein, was ich bisher so gemacht habe, da muss es doch noch was anderes geben. Und da ist diese Richtung gegeben, ich will mich zurückziehen, ich möchte einfach mal hier, ja, zu mir selbst finden auch. Und damit aber auch wieder zu Gott.
Schön, dass Sie eingeschaltet haben heute zum Talk Pfarrei der Woche. Ich bin hier bei Pater Ludwig im Kloster Springiersbach in der Eifel und freue mich, dass wir Ihnen das Exerzitienhaus und das Angebot und auch die mitversorgte Pfarrei Alftal Maria vom Berge Karmel heute durch das Interview vorstellen können. Das Kloster, lieber Pater Ludwig, bietet für Besucher die Möglichkeit der nicht nur Übernachtungsmöglichkeiten und Vollpension in stillen Tagen zu nutzen, sondern es verfügt auch über Tagungsräume, eine Hauskapelle und einen Klosterladen. Im Fokus steht die eindrucksvolle Klosterkirche. Vor allem besteht die Möglichkeit, Sie sprachen das ja eben an, zur geistigen Begleitung durch die Patres hier vor Ort. Wir leben aktuell in Corona-Zeiten. Sie sprachen auch davon, dass vieles vielleicht verschüttet gegangen ist im Glauben. Wie ist das mit Corona? Öffnet es wieder für Fragen des Glaubens und der Beziehung zu Gott Ihrer Meinung nach?
Ich könnte mir das schon vorstellen, dass Menschen dadurch wieder sich neu besinnen. Was ist denn eigentlich wesentlich? Worauf kommt es denn eigentlich an? Und Das kann natürlich schon eine ganz schwierige Geschichte werden. Wenn jemand dann, ich sage mal, durch Homeoffice oder man kann keine Verbindung zu anderen Menschen pflegen, man aus sich selbst einmal gestellt ist und bei sich nachgucken kann, wie lebe ich denn eigentlich? Das ist schon auch eine Chance. Und so denke ich auch, leider Gottes, mussten wir auch unser Kloster schließen, nicht das Kloster, aber das Exerzitienhaus, wo keine Besuchsmöglichkeiten waren, keine Übernachtungsmöglichkeiten, keine Kurse stattfinden konnten. Und das war sicherlich nicht ganz einfach. Und Menschen haben ja auch hier Ängste und wir sind dann schon froh, dass es doch jetzt wieder seit längerer Zeit geht, dass wir im Rahmen von bestimmten Möglichkeiten und Vorgaben hier unser Haus offen halten können und auch Gruppen kommen. Das ganz besonders gewesen und wichtig war und wir sehr überrascht waren, wie viele Spenden eingegangen sind, weil wir ja nicht von Kirchensteuermitteln leben. Das ist ja auch der Unterschied. Manche meinen, ja, die Kirchensteuer und alles Mögliche. Nee, wir nicht. Ne? Und was die Diözese dazu gibt, das ist ganz gering im Grunde. Und davon könnte man letztendlich nicht leben. Wenn bei uns das so auf null aufgeht, können wir froh sein. Und das ist auch so. Und wir schauen eher darauf, dass wir den Menschen was geben können. Und da haben wir gesehen, es kommt auch von den Menschen was zurück. Das ist so ein Geben, das war für uns sehr interessant und worüber wir auch sehr dankbar sind, dass das so ist.
Pater Ludwig, woher kommen denn die Besucher? Kann man das überhaupt regional verorten, von weit her, hier eher aus der Eifel? Und wie sollte man sich auf so einen Aufenthalt bei Ihnen im Exerzitienhaus auch innerlich disponieren und einstellen?
Also die Menschen, die hierher in unser Exerzitienhaus kommen, ich sage mal, die kommen von ganz Deutschland. Von Hamburg bis runter an der Bodensee und bis hinüber ins Bayerische. Also und auch aus dem Ausland, hier benachbarten Luxemburg, Belgien, Niederlande. Es ist durchaus Einzugsgebiet. Und die Menschen, die hierher kommen, nehmen entweder an ausgeschriebenen Kursen teil, die es ja gibt, Tanzkurs oder Selbstfindungskurse, Exerzitien, geistliche Begleitung und die ganz bewusst das auch suchen und auch Tage der Stille für sich einfach mal machen, die nicht an einem Kurs teilnehmen. Wir haben auch sehr viele Einzelgäste hier im Haus und auch die immer wieder kommen und diese Atmosphäre, sei es vom Häuslichen her, sei es von der Umgebung her, als wohltuend empfinden, ja, eine Oase, dass sie auftanken können. Und das ist also, wie gesagt, bunt gemischt. Und viele sagen, ich komme wieder hierher oder das hat mir jetzt wirklich gut getan, die Tage, und ich werde es auch weiterempfehlen. Ist ja auch so. Die Mundpropaganda ist ja die beste. Da nützen oft die dollsten Prospekte nichts. Aber so die Mundpropaganda, Mensch, da habe ich was, da war ich und da habe ich was entdeckt, das könnte vielleicht für dich auch was sein. Geh doch mal hin.
Erleben Sie auch Menschen, die erkennen, dass sie aus dem Gebet heraus leben, eigentlich alle ihr Leben aus dem Gebet, aus der Beziehung heraus gestalten hier im Kloster und die sagen, ich sage mal einfach biblisch gesprochen, Herr, lehre uns beten. Zeigen Sie uns, wie das Beten funktioniert in der heutigen Zeit. Ich würde das wahnsinnig gern entdecken, dieses tiefe Gebet, dieses Herzensgebet, diese Beziehung zu Gott, die trägt.
Ja, sicherlich. Das sind ja Menschen, da ist schon ein Fundament da, in gewisser Weise. Grundlage ist geschaffen und jetzt wollen Sie vielleicht, dass es etwas weiter geht noch, etwas tiefer noch geht. Und diese Christusbeziehung noch deutlicher zum Ausdruck kommt und für sich jeder so in Anspruch nehmen kann. Und dazu geben wir auch Hilfen mit auf den Weg. Wir können das ja nur anregen oder sagen so oder so. Jeder muss selbst gucken, was ist für mich geeignet? Es gibt kein generelles hier so eine Schablone oder so. Also das ist für das und so. Nein, jeder muss da schon selbst gucken. Man kann nur Hinweise geben und vielleicht auch in Bezug auf Karmelheilige oder wenn wir schon bei Karmeliten sind, ne, oder sonstige Persönlichkeiten, die in ihrem Leben einen solchen Weg auch gegangen sind und damit gut gefahren sind. Das ist etwas ganz Wesentliches, ja.
Welche Heilige aus Ihrem Orden und welche Schriften würden Sie denn am ehesten jemandem empfehlen, der auf der Suche nach einer tragfähigen Gottesbeziehung ist?
Also da fällt mir jetzt spontan die kleine heilige Theresia ein. Johannes vom Kreuz ist schon wieder etwas Gehobeneres oder auch Teresa von Avila, obwohl die Teresa von Avila ja auch das Gebetsleben entsprechend hat. Aber die kleine, doch große Therese von Lisieux, die, wenn man ihre Vita liest, die könnte ich sehr empfehlen, ihre Lebensbeschreibung, da geht einem einiges auf, wie sie aus ihrer Gottesbeziehung heraus, ich muss jetzt einfach mal so sagen, auch in ihrem Alltagsleben mit ihren Mitschwestern zurande kam. Die haben sie ja irgendwo nicht so ganz für voll genommen. Und das war gar nicht so einfach für sie. Und sie war sich auch für die niedrigsten Arbeiten nicht zu schade. Sie hat es alles mit Christus verbunden und in dieser Hinsicht auch gelebt und letztendlich gewirkt und gelitten auch. Für mich persönlich, ich habe meinen Primitzspruch, das ist, unser Leben ist Christus, dient ihm mit Freude. Der erste Teil ist von Teresa von Avila. Unser Christusleben, die Christusbeziehung, denke ich, die ist ganz wesentlich. Und ihm mit Freude dienen, aus dem Psalm 150, jauchzt vor dem Herrn aller Länder der Erde, dient dem Herrn mit Freude. Das ist so mein Lebensprogramm. Und da versuche ich das auch, Menschen, die mir begegnen, die kommen oder Gespräch suchen, das in diese Richtung auch zu gehen, was mir durchaus jetzt von Teresa von Avila oder auch Therese von Lisieux sagen können und die mir hier einen Weg zeigen.
Aus der Bibel wissen wir, dass Adam und Eva die Verwaltung und Pflege des Gartens als Teil der Schöpfung aufgetragen wurde. Viele Heilige lebten in einem engen Bezug zur Natur. Und auch von Jesus wissen wir, dass er oft nächtelang auf dem Berg gebetet hat. Springgiersbach liegt in malerischer Weise mitten in der Natur. Offensichtlich spielt wohl der Einbezug der Seele des Menschen auf die Natur eine nicht unerhebliche Rolle für die Gottesbeziehung. Das wissen wir ja auch von der heiligen Hildegard von Bingen.
Ja, ich denke schon, da ist was dran. Ich sagte ja vorhin schon einmal, Menschen kommen hierher, weil sie die Natur sehen. Wir sind ja hier nicht in der Eifel, sondern am Fuße der Eifel. Und auf der anderen Seite geht's ins Moseltal rein. Und hier die Eifel, die ja ganz besonderen Charakter hat eigentlich, das ist, was viele Menschen auch lieben. Unser Pater Felix Maria, der bietet ja auch sehr oft Wanderexerzitien an. Und wo also beides, die Natur und das Geistlich-Spirituelle, miteinander verbunden ist. Oder auch hier in unserem Garten, unser Pater Elias, unser Senior mit fast 88 Jahren, der noch sehr viel im Garten herumwerkelt, wird immer wieder angesprochen von den Menschen, die hierher kommen, weil sie schönen Klostergarten hier sehen. Und früher hat man ja daraus gelebt, also dass Gemüse angebaut wurde, wesentlich mehr Kartoffel und so noch. Aber das ist ein bisschen zurückgegangen jetzt. Aber das ist was ganz, ganz Wichtiges, die Natur, die Schöpfung mir mit hineinzunehmen. Wir haben noch hier von der Nachbarschaft immer wieder Schafe, die besten Rasenmäher sind. Ne? Oder auch hier am Hang sind 12 Tiere, also Rehe und so weiter, von irgendjemandem, und die dann das Ganze da in Ordnung halten. Es ist schön, dann das hier zuzuschauen dann. Und so das auch mitzuleben, dem Schöpfer zu danken für das, was wir hier haben auch, ne?
Ja, zur heutigen Talksendung ist Radio Horeb zu Gast im Karmelitenkloster Springiersbach in der Eifel und wir sind gleichzeitig auch in der Pfarrei Alftal Maria vom Berge Karmel, die seelsorglich von Ihnen mitbetreut wird, diese Pfarrei. Zunächst noch einmal zum Orden. Herr Pater Ludwig, Ihre Ordensgemeinschaft lebte ja früher sehr kontemplativ und zurückgezogen, ohne viel Kontakt zur Außenwelt. Wann und warum hat sich das im Laufe der Jahrhunderte geändert?
Da muss ich vielleicht schon dazu sagen, dass unser Orden oder die Karmeliten immer schon Seelsorge dabei hatten, in irgendeiner Form. Von der Gründung her sind wir Eremiten auf dem Berg Karmel. Und wir haben ja auch keinen Ordensgründer in dem Sinne, wie jetzt Franziskus, Dominikus oder Augustinus, sondern unser Orden ist aus einer Bewegung entstanden. Es waren die Einsiedler oder Kreuzfahrer, die damals ins Heilige Land gingen, um das wieder zu rekatholisieren, wird man sagen vielleicht, ne? Und sie haben dann als Einsiedler in dem sehr zerklüfteten Höhlengebiet des Karmel gelebt, bis sie sich dann einmal zusammengeschlossen haben zu einer Gemeinschaft und der damalige lateinische Patriarch Albert von Jerusalem, zu dem sind sie gegangen. Und der hat ihnen eine Lebensregel, so wurde das genannt, aufgeschrieben, die sehr biblisch ist, knapp kurz gehalten mit 18 Kapitel. Nichts ellenlanges. Und das ist auch ein Vorteil. Wir sind nicht jetzt, sage ich mal, speziell gebunden in unseren Aufgaben nur Kontemplation, nur Seelsorge oder nur Krankenpflege und so weiter. Da tun sich ja manche Ordensgemeinschaften auch schwer. Was kann ich heute dann tun? Das ist heute angesagt, was früher bei der Stiftung, bei der Gründung durchaus ganz wichtig war, weil sich der Staat um dies oder jenes nicht gekümmert hat. Und so sind unsere Vorfahren dann zusammengewachsen, haben danach geregelt, nach der Regel gelebt und sind dann, weil die Umstände unten im Heiligen Land auch schwieriger geworden sind, allmählich weitergezogen. Über Spanien dann nach Elsfort, Europa. Da war die erste Niederlassung in Europa von Karmeliten. Und von Elsfort kamen sie nach Frankreich. Der damalige König Ludwig IX., der Heilige, der hat sie am Atlantik empfangen. Und von Frankreich aus kamen sie nach Deutschland. Köln war das erste Karmelitenkloster gewesen. Und so haben sie dann auch Fuß gefasst. Und von irgendwas mussten sie ja leben. Es gab natürlich schon in manchen Städten große Probleme. Da waren die Franziskaner, die wollten ja auch leben. Da waren die Dominikaner. Jetzt kommt da noch ein Dritter. Und es waren ja auch vielleicht den ortsansässigen Diözesangeistlichen ein Dorn im Auge. Denn hier, die Leute sind dann vielleicht lieber zu den Ordensleuten gegangen und haben dort natürlich auch ihr Geld hingebracht, was den anderen wieder gefehlt hat. Und so war eigentlich die Seelsorge als solche in Klosterkirchen, nicht in Pfarreien zunächst, schon im Vordergrund auch oder kam mit rein, so muss ich vielleicht sagen, wurde mit reingenommen in der Wortverkündigung Prediger. Und das waren ja auch große Leute, die da ganz querbeet in den Ordensgemeinschaften das Wort Gottes verkündet und ausgelegt haben auch. Und in der späteren Zeit da, oder sagen wir in der Neuzeit, da ist es an sich dann so gekommen, ja, von was leben wir eigentlich? Da kamen dann die sogenannten Gestellungsverträge mit den Bistümern. Ja, wir haben da Mitbrüder gerne, also können wir Pfarrei übernehmen oder so. Und das hat sich dann so weiterentwickelt bis heute. Aber mir ist auch persönlich wichtig, beides zu haben, sowohl hier zu leben, ich könnte ja auch im Pfarrhaus leben irgendwo, aber warum soll ich mich allein da irgendwo reinsetzen, wenn ich hier eine Gemeinschaft habe? Und das ist mir auch wichtig, dass ich hier die Gemeinschaft habe mit der ich morgens die Laudes beginne oder abends die Vesper, wenn es irgendwie geht. Es ist schon ein großer Unterschied, Pfarrleben und Klosterleben. Das ist ein Spagat, der ist nicht immer einfach zu bewältigen. Und manche Mitbrüder können das nicht verstehen. Ja, wo ist er denn jetzt schon wieder? Ne? Und warum ist er nicht da? Und. Ne? Ja, wenn ich all die Termine aufschreiben würde in unser Buch, das wird nicht reichen. Ne? Und das ist für manche ist das schon ein bisschen schwierig dann nachzuvollziehen. Ne?
Wie stellt man sich Ihren Tagesablauf, Ihre Arbeitsorganisation, Gebetsdisposition vor, Herr Pater Ludwig?
Für mich persönlich, wie gesagt, mir ist wichtig, dass ich morgens hier ein Gebet anfange in der Gemeinschaft auch und nach Möglichkeiten auch die Mahlzeiten immer hier einnehme im Kloster. Es gibt dann mal Zeiten, gut, da wird's ein bisschen schwieriger, da kommt dann kurz vor 12 noch jemand, will was. Und Dienstsitz ist ja Kinderbeuern, da ist das Pfarrbüro und mit einer Sekretärin besetzt und ich habe einen Gemeindereferent hier und auch einen Diakon im Zivilberuf. Und so versuchen wir hier, die Seelsorge zu gestalten, zu organisieren und verschiedene Angebote auch zu machen. Jetzt zum Beispiel jetzt wieder in der Fastenzeit, dass wir Abendlobe gestalten in diesem Jahr. Nachdem manches nicht so ganz klar war, hat man es immer auf Dekanatsebene gemacht. Aber wir habe ich dann gesagt, gut, das mache ich jetzt selbst. Wir machen es von der Pfarrei aus, die sogenannten Ich-Bin-Worte von Jesus, dass wir die als Thema haben und hier reinbringen in der Fastenzeit, die ja momentan laufen dann.
Ja, hören Sie herein, liebe Hörerinnen und Hörer, seien Sie mit dabei. Sie haben auch eine Homepage, Herr Pater Ludwig, wo man diese ganzen Angebote findet.
www.karmeliten.de/Exerzitienhaus. Oder einfach eingeben deutsche Provinz der Karmeliten auf Google und dann kommt das. Dann kommt alles, was wir in unserer Provinz haben an Klöstern und dann entsprechend hier die einzelnen Dinge, auch was Springgiersbach betrifft. Und hier gibt es ja auch einen Musikkreis, Springgiersbacher Musikkreis. Hier finden ja auch oft Konzerte unten im Kapitelsaal statt oder auch außerhalb in der Kirche oder im Innenhof. Und das ist ein Verein, der sich das so ans Herz gelegt hat und der auch sehr gut angenommen wird, dieser Kreis beziehungsweise die Musikangebote, die sehr vielfältig sind.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben eingeschaltet zur Pfarrei der Woche. Mein Gesprächspartner ist Pater Ludwig. Wir sind hier im Kloster in Springgiersbach, das auch die Pfarrei Alftal Maria vom Berge Karmel mitbetreut, seelsorglich. Herr Pater Ludwig, ich könnte Ihnen wirklich noch stundenlang zuhören und das Interview weiterführen. Es interessiert mich sehr persönlich auch. Aber ich habe noch eine Frage zu der Klosterkirche, aus der wir den Gottesdienst übertragen. Könnten Sie unsere Hörerinnen und Hörer auf einen kurzen Rundgang mal mitnehmen durch diese wunderschöne Klosterkirche?
Gerne. Die Klosterkirche von uns ist noch eine von der Ausstattung her ganz alte Kirche. Entsprechend dem Konzil von Trient. Sie ist halbiert innen, die Leute sind in einem Bereich, das ist genau die Hälfte. Und die andere Hälfte bildet den Chorraum, also von der Kommunionbank ab. Und es ist noch alles erhalten, wie man es damals auch hatte, wie es vorgeschrieben wurde vom Konzil von Trient, einen Hochaltar und zwei Seitenaltäre und eine Kommunionbank. Im Bayerischen heißt das Sportsgitter, ne? Und der Hochaltar, da wurde ja die Eucharistie gefeiert und die Seitenaltäre, entweder war es der Patroziniumsaltar der Kirche, Patron oder Patronin, und der Marienaltar. Das waren so die drei Altäre, die es in einer Kirche gab. Und leider Gottes sind die in vielen Kirchen in der Bilderstürmerzeit nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil oder im Laufe dieses Konzils rausgeschmissen worden. Und da merkt man, da fehlt auch irgendwo was. Und viele fühlen sich auch hier in unserer Klosterkirche sehr wohl. Natürlich, sie hat einiges erlitten, diese Kirche. Sie ist ja 1940 vom Dach her abgebrannt, ist dann eingestürzt und man hat sie aber wieder aufgebaut. Unser Orden wollte die Kirche, das Kloster abgeben. Ich sag so, das war es jetzt hier. Und der damalige Prior, Pater Dominikus Gaul, wie das Pferd, Gaul, der hat gesagt, und die wird wieder aufgebaut und die müssen helfen, die dafür verantwortlich sind, dass dieses abgebrannt ist. Das war die Wehrmacht damals im Krieg. Die waren hier gelagert und das ist ja ganz schön langsam so übers Gebäude gegangen, bis in die Kirche rein. Die haben sich nicht drum geschert, die haben es abbrennen lassen. Und man hatte ja im Krieg dann so die Möglichkeiten auch, ne, hier mit Löschen und. Und es war also schon etwas sehr schwierig gewesen, aber er hat es geschafft. Und mit der Hilfe der entsprechenden Behörden auch. Und ihm ist es zu verdanken, dass die Kirche so noch steht. Und wir haben ja auch eine typische Karmelitenkirche, das muss man jetzt auch sagen, der Hochaltar, haben wir ja unsere Patrone. Elia und Maria, die Karmelmutter, und Elisha, der Schüler vom Elia, der Nachfolger. Und das sind ja unsere beiden Säulen sozusagen. Der Prophet Elia, der ja am Berge Karmel gelebt und gewirkt hat, und die Karmeliten haben dort damals, als die hinkamen und die Einsiedler da gelebt haben, schon eine Marienkapelle vorgefunden. Und so sind praktisch Maria und Elia sind unsere Wurzeln im Grunde. Wenn wir so wollen, vielleicht Gründer, jetzt aber in Anführungszeichen. Es gibt keine Gründer, wie ich ja schon mal gesagt habe, ne? Und wir haben auch sehr schöne Bemalungen in der Kirche, an den Seiten, oben auch die Apostel jeweils. Wir sind jetzt dran, mal zusammenzustellen hinsichtlich einer Renovation. Es muss was saniert werden. Die Elektroleitungen sind alle noch in altem Zustand und nicht mehr so ganz den heutigen Erfordernissen entsprechend. Und das ist natürlich keine leichte finanzielle Geschichte. Das geht vom Dach, vom Scheitel bis zur Sohle. Da muss nachgeguckt werden, was alles. Und das läuft jetzt im Moment. Ob wir vielleicht nächstes Jahr 23 anfangen können, das muss ich jetzt mal zeigen. Und ich hoffe auch, und der Bischof Stefan von Trier hat uns schon signalisiert, dass er uns auch dabei vom Bistum her unterstützen wird, weil unsere Klosterkirche wie eine Pfarrkirche gesehen wird, weil sie einen sehr großen Einflussradius hat von Besucherzahl und von Mitfeiernden.
Ja, danke schön dafür. Jetzt noch eine ganz persönliche Frage. Herr Pater Ludwig, was wünschen Sie sich persönlich für die Zukunft der Kirche, für die Zukunft hier des Exerzitienhauses, der Pfarrei? Mit welchen Wünschen gehen Sie in die Zukunft an den lieben Gott?
Ja, ich denke, wir sind ja im Moment in der Kirche insgesamt an einem sehr, sehr schwierigen Punkt. Kardinal Marx, der frühere Bischof von hier, von Trier, hat es ja so formuliert, wir sind in einem toten Punkt angekommen. Also ich denke, so negativ nicht. Aber der Synodenweg, der jetzt gegangen wird, ist sicherlich nicht schlecht, aber was, denke ich, wichtig dabei ist, dass man mehr auf das Innere gucken muss, auf das Spirituelle, nicht die Schmangler-Themen. Zölibat muss weg und dann kommen die in Scharen zugelaufen. Wir haben Priester, jede Menge, Masse und Masse, wissen wir gar nicht mehr wohin, dann müssen wir wieder Pfarreien gründen, so ungefähr. Ne? Nein, es geht um das Innenleben. Wie sieht die Beziehung zu Jesus aus? Und das ist das A und O, denke ich, für ein Leben persönlich, einer Pfarrgemeinde, der Kirche insgesamt. Und da hoffe und wünsche ich, dass das mehr jetzt vielleicht zum Tragen kommt. Auch als Gewächs, sage ich jetzt mal, der momentanen Situation Corona. Dass die Menschen doch ein bisschen mehr nachdenken. Und das hoffe ich, dass das wird. Und ich denke, da haben wir auch als Karmeliten eine ganz wichtige Aufgabe, ganz wichtige Funktion, ist den Menschen entsprechend darzulegen oder in der Verkündigung mit hineinzunehmen und diese frohmachende Botschaft den Menschen zu verkünden. Nicht dieses Traurige oder, ach, jetzt haben wir das und ach, jetzt kommt das. Und sicherlich ist das schwierig, auch ich möchte das Thema gar nicht angeben, Missbrauch und so weiter. Das hat der Kirche sehr geschadet und schadet immer, sehe ich ja selbst, wie viele Kirchenaustritte dadurch erfolgen und erfolgt sind. Aber und dennoch dieses Hoffnungsvolle, weil die Kirche hat Zukunft und weil sie nämlich nicht von uns abhängig ist letztendlich, sondern weil Jesus Christus dahinter steckt. Und je mehr wir uns aber an ihm orientieren und ihn mit hineinnehmen ins Boot, nicht meinen, wir müssen alles selber machen, dann sehe ich auch schon wirklich eine Zukunft.
Sehr schönes Schlusswort. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war unser Talk aus dem Kloster Springiersbach in der Eifel, wo wir am Sonntag den Gottesdienst übertragen werden. Ganz herzlichen Dank an dieser Stelle meinem Gesprächspartner, Herrn Pater Ludwig. Ich möchte Sie nun bitten, lieber Herr Pater Ludwig, unseren Hörerinnen und Hörern den Segen zu erteilen.
Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht über euch leuchten. Er begleite, führe und schütze euch auf all euren Wegen, schenke euch Gesundheit und Heil an Leib und Seele. Das gewähre der dreieinige und lebendige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.